¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo zum 138. Onda-Info, das uns trotz zeitweiligem Technikgau gelungen ist. Heute bieten wir euch ein Stimmenpotpourri von den Straßen Mexiko-Stadts. Unser rasender Onda-Reporter war vor Ort unterwegs, um die Stimmung in den Protestcamps zur Unterstützung des Präsidentschaftskandidaten López Obrador einzufangen. Darüber hinaus berichten wir aus Argentinien, wo in einem aufsehenerregenden Prozess zum ersten Mal nach Aufhebung der Amnestiegesetze im Jahr 2005 ein Polizist wegen Menschenrechtsverbrechen zu Zeiten der Militärdiktatur zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde. Unser dritter Beitrag beschäftigt sich schließlich mit der zweifelhaften Rolle, die spanische Konzerne in Lateinamerika spielen. Und während die Exilkubaner schon aufgeregt mit den Hufen scharren und davon träumen, ihre Grundstücke und Häuser auf Kuba endlich zurückzuerhalten und die ganze Insel umzukrempeln, senden wir Genesungsgrüße an El Comandante. An ein Stück kubanischer Geschichte erinnert Silvio Rodríguez' Lied Playa Girón. Hasta siempre und hasta luego, euer Onda Info Team.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón.
Brasilien. Im Jahr 2005 wurden in Brasilien 38 Indigenas ermordet. Gleichzeitig gab es die geringste Anzahl an Landzuteilungen für indigene Gemeinden. In ihrem Jahresbericht El Mundo Indígena 2006 kommt die Internationale Gruppe für indigene Fragen nach 3 Jahren Regierungszeit Lula zu dem Schluss, dass es der aktuellen Regierung sowohl an Respekt als auch an genauer Kenntnis der indigenen Lebensrealität mangelt. Angesichts des Wachstums der indigenen Bevölkerung und ihrer Forderung nach Wiedererlangung des Landes verschärfen sich die Spannungen mit Großgrundbesitzern, Holzfällern und anderen Landbesetzern. Doch nicht nur die gestiegene Anzahl an Morden und Gewaltverbrechen an Indigenas werden kritisiert. Amnesty International und die nationale sowie internationale Presse prangern Brasilien als ein Land an, in dem der Hunger indigene Kinder tötet. Und auch die Gesundheitsversorgung in den indigenen Gemeinden hat nach einer Reform des Gesundheitswesens einen herben Rückschlag erlitten.
Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você.
Ecuador. Das Wasserunternehmen Interagua, das seit 2001 Konzessionsinhaber für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in der ecuadorianischen Stadt Guayaquil ist, versorge die Bevölkerung in der Stadt nicht ausreichend mit Wasser, gefährde aufgrund der schlechten Wasserqualität die Gesundheit der Menschen und habe einen Preisanstieg zu verantworten. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht, den die Organisation Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, eine Art Verbraucherschutzverband, für die öffentliche Dienstleistung in Guayaquil veröffentlicht hat. Demnach warten seit 5 Jahren rund 2 Millionen Bewohner der zentralen und nördlichen Stadtviertel Guayaquils auf einen Zugang zu Trinkwasser oder anderweitig nutzbarem Wasser. Dort, wo es Wasser gäbe, habe es oft keine Trinkwasserqualität. Laut Bericht des Verbraucherschutzverbandes haben sich zudem seit der Übernahme der Konzession durch Interagua die Wassergebühren vervielfacht. Interagua ist der ecuadorianische Zweig von International Water Service, einem Tochterkonzern des Bau- und Wassermultis Bechtel. Die Aufsicht über die Aktivität des Konzessionsinhabers obliegt dem kommunalen Wasserwerken von Guayaquil, ECAPAC. ECAPAC ist aber bisher vor allem durch seine Komplizenschaft mit Interagua aufgefallen. Gegen die ständige Preissteigerung schritt ECAPAC bisher nicht ein. Zudem nahmen die kommunalen Wasserwerke von Guayaquil den Konzern Interagua im vergangenen Jahr in Schutz, nachdem es in der Bevölkerung 62 vermutlich durch das Wasser hervorgerufene Hepatitiswelle gegeben hatte. This is made in Mexico! Call up people, get on!
Die Menschen auf der gelb-schwarzen Protestmeile im Zentrum Mexiko-Stadts sind sich ihrer Sache gewiss. Manuel López Obrador, Kandidat der Sozialdemokratischen Partei der Demokratischen Revolution, PRD, ist der neue rechtmäßige Präsident von Mexiko. Die klerikal-konservative Partei Nationale Aktion, PAN, habe zusammen mit dem Wahlinstitut IFE einen Wahlbetrug im großen Stil angezettelt. Manipulierte Auszählungen, nachträglich geöffnete Wahlurnen und kybernetischer Stimmenklau. Während das Wahlgericht nur eine Teilneuauszählung der Stimmzettel angeordnet hatte, deren Ergebnis es bisher noch nicht offiziell verkündete, meldete sich die PRD vergangenen Sonntag mit der Information zu Wort, dass selbst die Neuauszählung eines nur kleinen Teils der Stimmen einen klaren Vorsprung für López Obrador ergeben habe. Die PAN behauptet derweil das Gegenteil und sieht ihren Kandidaten Felipe Calderón als Wahlsieger. Am Montag nun ging die Polizei zum ersten Mal mit Gewalt gegen protestierende PRD-Anhänger vor, die den Justizpalast in Mexiko-Stadt belagerten. Für den Fall, dass das Wahlgericht Felipe Calderón immer noch als Sieger sieht, kündigte López Obrador eine Ausweitung der Proteste bis weit in den September hinein an. Die Anhänger López Obradors fordern weiterhin eine Neuauszählung sämtlicher Wahlzettel.
Wir alle sind PRD, wir alle sind Mexikaner, wir alle sind Bürger, die genug von all dem hier haben. Wir wollen wirklich legale Wahlen haben.
Unser Kampf ist sozial, denn das, was wir durch unsere Kämpfe gewinnen, ist, dass wir in Mexiko eine wahrhaftige Demokratie bekommen und als Konsequenz daraus, dass es eine verbesserte Lebensqualität für alle Mexikaner gibt.
Was für die Regierung und den vorläufigen Wahlsieger, Felipe Calderón von der PAN, nur ein paar arithmetische Ungenauigkeiten bei der Stimmenabgabe darstellt, sind für die Anhänger von López Obrador erdrückende Beweise für Wahlbetrug. Und dagegen protestieren die Menschen derzeit auf den Straßen Mexiko-Stadts. Mit Großdemonstrationen, täglichen Kundgebungen auf dem Zócalo, dem zentralen Platz der mexikanischen Hauptstadt, Protesten und Sitzstreiks vor Banken und Börse und natürlich der größten Straßensperre der mexikanischen Geschichte, wie deren Organisatoren stolz verkünden. Saray Garcia von der PRD-nahen politischen Organisation Demokratische Nationale Linke, IDN, erzählt, wie eine der größten Straßen Mexiko-Stadts lahmgelegt und in ein urbanes Protestcamp verwandelt wurde.
Die Entscheidung, diese Straßensperre hier zu errichten, wurde während der dritten großen Infokundgebung von López Obrador getroffen. Das war nicht die Entscheidung von einer Person, sondern die von mehr als 2 Millionen Menschen, die sich versammelt hatten. López Obrador fragte uns, wollt ihr? Ja. Machen wir das? Ja. Ab heute besetzen wir die Prachtpromenade Paseo de la Reforma.
Gemeinsam die Vorschläge des großen Vorsitzenden akklamieren, ist inzwischen zu einem alltäglichen Frühsport geworden. Denn jeden Morgen um 7 bejahen die PRD-Camper aufs Neue die Aufforderung von López Obrador, die Demokratie auf der Straße zu verteidigen. Die über 10 Kilometer lange bewohnte Straßensperre organisiert sich ansonsten zum größten Teil selbst. Blockweise bilden soziale Organisationen Wachtrupps, rekrutieren Hausfrauen für die Volksküchen und stellen Matratzen und Zelte. Der amtierende Bürgermeister von Mexiko-Stadt und sein Nachfolger, die beide der PRD angehören, unterstützen derweil auf dezente Weise die Protestmeile, denn eigentlich wären sie zur Neutralität verpflichtet. Veronica Viloria vom frisch gegründeten Protestsender Radio zur Errettung der Nation verrät, wie die Arbeitsteilung zwischen Parteikadern und den Demonstrierenden funktioniert.
Wir haben auch so eine Art Büro hier, das für die öffentliche Sicherheit zuständig ist. Das wird geleitet von Marcelo Ebrard, dem zukünftigen Bürgermeister. Der hat ein großes Team um sich. Die kümmern sich um alle elektrischen Installationen, die Gasversorgung und die Dixi-Klos. Aber um alles Weitere kümmern sich die einzelnen Versammlungen des Protestcamps. Dort sprechen wir uns ab, was die Sicherheit anbetrifft, was die Essensversorgung angeht und was für Radioprogramme und Filme wir abspielen.
In der Regenzeit für rege Beteiligung auf der Protestmeile zu sorgen, ist nicht einfach. Unwetter haben dem Demonstrationseifer ebenso zugesetzt wie irdische Verpflichtungen, allen voran die Erwerbsarbeit. Die Organisatoren haben deshalb Künstler, Musiker und Schriftsteller dazu aufgerufen, für die vom Wetter arg gebeutelten Demonstranten zu singen, ihnen vorzulesen oder gemeinsam Plakate zu malen. Auch der Maler und Grafiker Jorge Alfonso hat sein Atelier kurzerhand auf die Straße verlegt.
Es gibt in Mexiko eine politische Tradition für die Künstler. Und normalerweise alle Maler, Bilder und so weiter machen ein bisschen Politik.
Die jungen Buchhändler Giovanna und Mario beobachten täglich das patriotische Treiben von ihrem Stand vorm Eingang des Stadtparks Bosque de Chapultepec aus. Selber haben sie sich nicht vom Eifer der Demonstranten anstecken lassen. Doch Giovanna kann im Enthusiasmus der Demonstranten, im Gegensatz zu vielen Besitzern angrenzender Geschäfte, Boutiquen und Banken, dennoch einiges abgewinnen. Und sie glaubt auch nicht den hartnäckigen Gerüchten, alle Demonstranten würden täglich von der PRD mit bis zu 20 Peso für ihr politisches Engagement entlohnt.
Vaya, ya no confía uno como joven, pero de ver esta actitud en la gente.
Als Jugendlicher hast du kein Vertrauen mehr in die Politik. Aber hier diesen Enthusiasmus der Menschen zu sehen, die auf die Straße gehen und dafür demonstrieren, was ihnen gerecht erscheint, das gefällt mir sehr gut. Normalerweise sind die Aktivisten ja eher Studienkollegen. Aber jetzt sieht man hier viele Hausfrauen und Straßenhändler. Das gefällt mir. Also um ehrlich zu sein, ich habe keine Zweifel, dass unter all den Leuten hier einige bezahlt werden. Aber nicht alle. Es gibt viele Menschen, die ihren Kandidaten López Obrador wirklich unterstützen. Ich habe viele Menschen gesehen, die ihn wirklich unterstützen, die hierher kommen und hinter dem jetzigen politischen Prozess stehen, ohne dafür bezahlt zu werden.
Die Busfahrer, die wegen der Straßensperre nur eingeschränkt ihrer Arbeit nachgehen können, haben Mühe, dem Protestspektakel etwas Positives abzugewinnen. So auch Juan Jesus, der stundenlang warten muss, um ein paar Passagiere zu befördern.
Wir stehen jetzt hier bestimmt schon 2 Stunden rum, ohne von der Stelle zu kommen. Unsere Endhaltestelle ist weit entfernt. Wir haben keine Möglichkeit, auch nur 1 Peso zu verdienen. Wir bekommen keine Entschädigung. Das Geld behalten die da oben. So sieht es aus.
Den Ärger der Fahrer, die empört darüber sind, dass die PRD nur die Besitzer der Busunternehmen für ihre Profitausfälle entschädigt, aber nicht die Fahrer, kann auch Rayo de Esperanza, der Blitz der Hoffnung, nicht besänftigen. Er ist ein von der PRD geschaffener Superheld. Maskiert und im schwarz-gelben Stretch-Kostüm läuft die Lichtgestalt täglich die Protestmeile ab und schwört auf die gemeinsamen Feinde ein.
Das sind der Neoliberalismus, die Technokratie, Präsident Fox, Wahlinstitutsleiter Ugalde und seit kurzem Gegenkandidat Felipe Calderón. Das sind die Feinde, die es zu besiegen gibt. Mit dem Blitz der Hoffnung.
Sarai Garcia aktualisiert indes die tägliche Wandzeitung vor ihrem Zeltlager. Die Aufmunterung maskierter Parteisoldaten hat sie auch nach 2 Wochen auf der Protestmeile nicht nötig und stellt sich schon einmal auf ein dauerhaftes Protestcampen ein. Wir haben von Anfang an gesagt, dass es sich um eine unbefristete Straßensperre handelt. Unbefristet, weil wir erst abrücken, wenn die Wahl Stimme für Stimme ausgezählt wird.
Musik Nachdem im Juni 2005 in Argentinien die Amnestiegesetze von 1986 und 87 aus der Regierungszeit Alfonsins vom obersten Gerichtshof aufgehoben wurden, ist seitdem erstmals ein Angeklagter wegen Menschenrechtsverbrechen aus der letzten Militärdiktatur zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Bei der Verurteilung handelte es sich um den Ex-Polizisten Julio Simón, auch bekannt als Toco Julián. Welche Bedeutung die Verurteilung für die Menschenrechtsorganisation hat, schildert uns Dr. Arturo Bertetzky aus der Ökumenischen Menschenrechtsorganisation in Buenos Aires.
Grundsätzlich ist es für uns als Menschenrechtsorganisation hier wichtig, eins zu klären, nämlich wenn jetzt überhaupt Leute verurteilt werden, dann ist das der Erfolg sozusagen von 30 Jahren Arbeit der Menschenrechtsorganisation und das ist nicht etwas, was uns sozusagen die Regierung schenkt, nicht? Wichtig ist natürlich jetzt die Verurteilung von dem Turco Julián zu 25 Jahren. Das war und ist ein ganz bekannter Fall, den wir schon längst öffentlich angeklagt haben. Diese Prozesse, dass sie überhaupt geführt werden, weil ja eben die beiden Amnestiegesetze aufgehoben worden sind, das ist Erfolg der Arbeit der Menschenrechtsorganisation und das hat uns keine Regierung geschenkt.
Handelt es sich bei der Verurteilung demnach eher um einen Erfolg auf der gesellschaftlichen Ebene?
Ja, auf der gesellschaftlichen und auch auf der juristischen Ebene, weil zwar die beiden Amnestiegesetze aufgehoben worden sind, aber das ist juristisch nicht so einfach, dass die Legislative Gesetze aufhebt, die sie selber erlassen haben. Insofern muss eigentlich in jedem Fall dann der zuständige Richter diese Aufhebung der Amnestiegesetze noch einmal ausdrücklich genehmigen, sozusagen, nicht? Und das erfordert schon weiterhin einen starken Druck und eine starke Aktivität der Menschenrechtsorganisation.
Was ist für die künftigen und noch ausstehenden Prozesse zu erwarten?
Was dann jeder von uns und jede Organisation erwartet, ist dann noch wahrscheinlich ein anderer Punkt. Wir als kirchliche Organisation, was bei uns sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass sozial gesehen eine Verurteilung insgesamt eines terroristischen Systems im Bewusstsein der Menschen stattfindet. Nicht, dass wir in Zukunft diese entsetzliche Erfahrung der Diktatur in Zukunft dass sich das in der Art festsetzt, dass so etwas unmöglich ist und dass es immer geahndet und gestraft werden wird, nicht? Also das Schlimmste, was für uns jedenfalls hier in der Diktatur geschehen war und ist, ist diese Straflosigkeit von entsetzlichen Grolldingen, nicht?
Wie ist nun die Stimmung innerhalb des Militärs verglichen mit den Prozessen während der Regierungszeit Alfonsins in den 80er Jahren?
Also in der Zeit von Alfonsin, das muss man ganz klar sagen, weil das war ja eine sehr, sehr schlimme Zeit, die Zeit von Alfonsin. Da gab es 8 Putschversuche gegen Alfonsin in den Jahren 83 bis 89. 8 Putschversuche, nicht? So hat das Militär ja auch diese Amnestiegesetze durchgedrückt, nicht? 1987. Wir sind heute eine Generation weiter und die Leute, die heute im argentinischen Heer und also in der Luftwaffe, beim Militär und in der Marine die Obersten sind, die meisten von denen sind nicht mehr verwickelt in diesen Dingen von damals. Wir haben hier eigentlich in keiner Weise irgendwie das Gefühl, dass es sozusagen im Militär brodelt oder so, mitnichten.
Mit der Aufklärung und Aufarbeitung der argentinischen Menschenrechtsverbrechen aus der Zeit der letzten Militärdiktatur von 1976 bis 1983 geht es also nun wieder bergauf. Mit der Verurteilung Julio Simons wurde ein Meilenstein in der argentinischen Rechtsprechung gesetzt. Abzuwarten bleibt, wie es weitergeht. Derzeit sitzen bereits 230 Militärs wegen Menschenrechtsverbrechen zu Zeiten der letzten Militärdiktatur in Haft. Zu dem bisherigen Urteil erklärte die Menschenrechts-NGO Human Rights Watch in New York, dass demokratische Institutionen sehr wohl in der Lage seien, alle rechtlichen Barrieren zu überwinden, die Diktaturen errichten würden, um für Menschenrechtsverbrechen nicht bestraft zu werden.
Im Wettstreit um politischen Einfluss und um die Märkte der Welt setzt die Europäische Union auf internationalem Parkett gerne auf die Schlagworte gleichberechtigte Partnerschaft, Menschenrechte, Umweltschutz, Demokratie und Entwicklung. Doch in Wirklichkeit ist die Europäische Union wie die USA, Japan oder China ein Global Player, der seine Wirtschaftsinteressen äußerst erfolgreich verteidigt und ausbaut. Vor allem, wenn europäische Großunternehmen oder Transnationale mit staatlicher Unterstützung kräftige Profite in Ländern des Südens machen sollen. Spanische Unternehmen haben in einigen Wirtschaftsbereichen in Lateinamerika eine schon fast hegemoniale Stellung. Banco Santander ist die Nummer 1 im Bankenwesen, Endesa führend auf dem Strommarkt. Repsol ist der größte private Ölproduzent Lateinamerikas. Deren Aktivitäten analysiert das Observatorio de la Deuda en la Globalización an der Universität von Katalonien in Barcelona. Eine Gruppe, die die Auswirkungen europäischer Wirtschafts-, Finanz- und Unternehmenspolitik auf Lateinamerika studiert. David Listar, Mitglied des Observatorios, erläutert die Gründe für die Stärke spanischer Unternehmen auf dem lateinamerikanischen Markt.
Die meisten spanischen Transnationalen waren alte Monopolunternehmen des spanischen Staates und haben umfangreiche öffentliche Finanzspritzen zum Zwecke ihrer Privatisierung und ihrer Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Die Regierungen des Nordens glauben an die Transnationalisierung ihrer Unternehmen zum Wohle der heimischen Wirtschaft. Sie wollen nationale Champions. Europas Regierungen geben diesen Unternehmen in großem Maße direkte oder indirekte Subventionen, um die Internationalisierung voranzutreiben. Diese Unternehmen haben es unter diesen günstigen Bedingungen also sehr leicht, sich dem internationalen Wettbewerb zu stellen. Der gerne propagierte Neoliberalismus existiert also hier gar nicht.
Über ihren Einfluss in der Weltbank, im Internationalen Währungsfonds und in der Welthandelsorganisation WTO versucht Europa wie die USA, die Privatisierung Lateinamerikas weiter voranzutreiben und sich Marktzugänge zu sichern. Hinzu kommen nationale Initiativen. Besonders harsche Kritik rufen dabei zwei Mechanismen hervor, mit denen die europäischen Regierungen selbst unter dem Deckmantel der Entwicklungshilfe ihren transnationalen Unternehmen unter die Arme greifen.
Hay diversos mecanismos de financiación y subvención a las empresas.
Im spanischen Falle gibt es diverse Mechanismen der Finanzierung und Subventionierung der spanischen Unternehmen, damit die sich die Märkte des Südens öffnen können. Zum Beispiel über Kredite zur Entwicklungshilfe. Diese Kredite sind an die Forderung geknüpft, von dem Geld ausschließlich spanische Güter oder Dienstleistungen zu beziehen. Ein fabuloser Mechanismus, für Spanien zumindest. Den zweiten Mechanismus stellen die Exportagenturen dar. In Deutschland entspricht dies den Hermes-Bürgschaften, in Frankreich der COFID, in Spanien heißt die CESTE. Sie versichern Kredite oder Geschäfte oder Investitionen in Ländern mit politischen oder wirtschaftlichen Risiken. Der spanische oder der deutsche Staat übernimmt dann jedes politische oder wirtschaftliche Risiko für den Fall eines Staatsstreiches oder einer Naturkatastrophe. So sozialisiert man Schulden, die ursprünglich private Schulden waren.
Con lo cual se genera o se socializa, se estataliza una deuda que en principio era privada.
Die Wirtschaft preisen solche Konzepte gern als Entwicklungsmodell. Arme Länder bräuchten Handel, Know-how, Investitionen. Und Europa investiere. Von Entwicklung, gar von einer Verbesserung der Lebensumstände der Menschen im Süden ist jedoch wenig zu spüren. Im Gegenteil. Preissteigerungen, Massenentlassungen und miserabler Service prägten oft das Engagement europäischer Unternehmen in Lateinamerika. Schlimmer noch, einige Transnationale seien tief in Umweltkriminalität und Menschenrechtsverletzungen verstrickt. Beispiel 1. Die Aktivitäten des spanischen Stromkonzerns Fenosa in Kolumbien. Der Autor und Fotograf Javier Solé.
Fenosa ist der drittgrößte Stromkonzern Spaniens. Fenosa steht für eine ganze Liste von Menschenrechtsverletzungen und Umweltsünden in Lateinamerika. In Kolumbien wurde vor 5 Jahren die Energie- und Wasserwirtschaft privatisiert, auf freundlichen Druck durch den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank. Es stimmt, um einige der regionalen Energieversorger war es schlecht bestellt. Dennoch fragte man sich doch, warum ein spanisches Unternehmen, das ja Gewinne erzielen will, ausgerechnet an der Karibikküste zuschlägt,
wo über 70% der Bevölkerung arm sind, wo also eigentlich nichts zu holen ist.
Que el 70% de la población es, o sea, tiene escasísimos recursos como para poder pagar los servicios públicos, ¿no?
Was also tut FENOSA? Zunächst wird Druck auf die kolumbianische Regierung ausgeübt. Wenn man keine Subventionen bekäme, dann werde man ganzen Landstrichen den Strom abdrehen. Schon hier gerät das gern gepflegte Bild einer gegenüber Staatsbetrieben viel produktiveren Privatwirtschaft ins Wanken. Hinzu kommen die dubiosen Praktiken FENOSAs zur Gewinnmaximierung. Vor allem die mittellose Kundschaft wird unter Druck gesetzt. Bei Investitionen wird dagegen kräftig gespart, erläutert Javier Solé.
Lo que hace es crea una empresa paralela que se llama Energía Social y ese 70%
Zunächst hat FENOSA eine Tochterfirma mit dem hübsch klingenden Namen Energía Social gegründet, welche die 70% der Bevölkerung versorgt, die ihre Rechnungen nach Marktpreisen nicht bezahlen können. Energía Social sagt dann, ihr könnt nur Strom für 5 Stunden am Tag bezahlen, also bekommt ihr auch nur Strom für 5 Stunden. Dann nehmen sie das ganze Viertel unter Vertrag und wenn einer nicht bezahlt, stellen sie dem ganzen Viertel den Strom ab. Die Stromabstellungen haben natürlich Konsequenzen, denn hier ist es heiß und man braucht zum Beispiel Kühlschränke. Außerdem gab es durch den teilweise miserablen Zustand der Installation bereits eine Reihe Todesfälle unter Arbeitern, aber auch unter spielenden Kindern.
I'm the boss
of the company and I've got hunger working for me. Listen! And you begin to understand. I build my profits on stolen land. It's the economics of supply and demand. And I make the demands around here.
Beispiel 2. Der Ölgigant Repsol, ein ehemaliges Staatsunternehmen, dessen Aktivitäten der Anti-Repsol-Aktivist Mark Galbada in seinem Buch La Recolonización, die Rekolonialisierung, analysiert hat.
Repsol ist una de las empresas petroleras que más,
Repsol gehört zu den schmutzigsten Firmen Lateinamerikas. Repsol hat durch den Kauf ehemaliger lateinamerikanischer Staatsunternehmen riesige Fördergebiete unter Kontrolle. In diesen Territorien leben Indigenas und Kleinbauern. Repsol verschmutzt dort in erschreckendem Ausmaß die Luft, den Boden, die Gewässer. Schmutzabwässer und Ölschlämme werden einfach in die Flüsse gekippt. Kaum ein Umweltverbrechen wird von der Justiz verfolgt, auch weil Repsol mit dem Geld ein mediales Schweigen in lateinamerikanischen und spanischen Medien durchgesetzt hat.
Repsol ejerce un silenciamiento mediático en cuanto de alguna manera financia los medios de prensa.
Der Fall Kolumbien zeigt, dass transnationale Unternehmen sogar mit schweren Menschenrechtsverbrechen in Verbindung gebracht werden müssen. So wird Coca-Cola vorgeworfen, für Morde an mehreren Gewerkschaftern verantwortlich zu sein. Im lukrativen Ölgeschäft bedeuten Menschenrechte noch weniger. Vertreibungen und sogar Massaker seien in den Ölfördergebieten Kolumbiens an der Tagesordnung, berichtet der Autor Javier Solé. Und daran sei auch Repsol beteiligt.
Repsol ist in Kolumbien Partner von Oxy, ein US-Unternehmen, das direkt in den Plan Colombia zur angeblichen Aufstands- und Drogenbekämpfung verstrickt ist, mit all den Menschenrechtsverletzungen, die damit einhergehen. Repsol ist also Komplize einer Firma, die direkt in den Krieg verstrickt ist. Gerade dort, wo in Kolumbien Öl gefördert wird, sind die Menschenrechtsverbrechen am übelsten. Denn überall dort, wo in Kolumbien transnationale Unternehmen Geschäfte machen, sind auch die Paramilitärs.
Gewinnstreben, getarnt als Entwicklungszusammenarbeit auf Kosten von Umweltschutz und Menschenrechten? Die Bilanz dieser Kooperation mit Lateinamerika jedenfalls fällt für Europa äußerst positiv aus. Allein der Handelsüberschuss übersteigt bei weitem die Entwicklungsgelder. Hinzu kommen die Zinseinkünfte aus den erdrückenden Auslandsschulden der armen Länder. Europa diktiert kaum weniger als die USA die Konditionen der Zusammenarbeit mit dem Süden. Insbesondere spanische Unternehmen seien Teil einer Strategie, mit der Europa in Lateinamerika inzwischen weitaus mehr Macht habe als die Bevölkerung, sagt Mark Galvada. Die Rekolonialisierung Lateinamerikas sei im vollen Gange.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.